Hallo und herzlich willkommen zur ersten Science-Podcast-Folge in diesjährigen Oktober. So, stolper ich direkt schon rein wie in die Offseason. Wir nehmen heute am 3. Oktober am Münsterland-Giro-Tag auf. Und ich muss sagen, Lennart, ich habe einen richtig schönen Belastungshusten. Also mir kommt das richtig aus der Lunge von unten hoch. Ich schmecke Blut. Wie erste oder letzte Rennen des Jahres. Freust du dich auf die Offseason oder ist das für dich so, oh, schon Herbst?
Boah, ich habe jetzt, als es September wurde, dachte ich mir so, boah, krass, jetzt September, jetzt auch bald Oktober und dann ging es mega schnell, auf einmal war Oktober. So.
Ja, ja.
Der September ging mega schnell rum. Offseason, also ich mache die ganze Zeit so im September so eine schleichende Offseason. Ich habe ja so ein schleichendes Season-Ende ab Juni eigentlich gehabt. Immer mal wieder mit ein bisschen mehr Sport, ein bisschen weniger Sport. Aber verspüre so langsam wieder so dieses Interesse daran, wieder mehr kontinuierlich zu machen. Und vor allem habe ich jetzt gemerkt, die Entscheidung, seit es Oktober ist oder seit der letzten Woche, ist die Entscheidung gefallen. Man fährt drin, zack, bin ich wieder in the mode. 18:30, 19 Uhr, irgendwie spätestens 19:15 Uhr auf die Rolle, noch eine Stunde irgendwie mindestens reinkriegen. Funktioniert jetzt auf einmal wieder.
Das Problem ist der Sommer, dieser Druck, dass man irgendwie draußen fahren kann. So, und das ist dann halt zeitlich zu variabel.
Genau. Das ist, ich finde, das ist einfach kacke mit dem guten Wetter.
Sommer setzt Lennart unter Druck.
Aber ja, auf die Offseason in dem Sinne freue ich mich deshalb nicht. Ich freue mich jetzt einfach.
Muss ich ganz kurz reingrätschen, sorry. Fährst du am Sonntag eigentlich nochmal oder bist du
Ja, das durch? Ist tatsächlich jetzt noch Thema, ob ich da am Sonntag nochmal, doch noch last minute in Rheinbach starte.
Genau, für die Leute, die jetzt gerade so nicht ganz wissen, wir haben heute jetzt Donnerstag, also 3. Oktober, Feiertag, aber
mega
am Sonntag.
Heute fühlt sich für mich wie so ein Samstag oder so ein Sonntag sogar an, weil es war Radrennen, ich habe den ganzen Tag auf dem Sofa rumgehangen, am Morgen ist wieder Arbeit.
Sehr gut. Ja, genau, und dann hast du wieder Wochenende. Genau, und Sonntag ist halt rund in Rheinbach das nachverlegte Rennen, ne? Also normalerweise, ist das jetzt immer so? Also normalerweise war es
tatsächlich immer eher so, dass das in Also es war zumindest vor zwei Jahren, war ich mal da und das war das letzte Rennen der Saison.
Das typische Rheinbach-Rennen mit der Ecke, ne?
Das der Kurve und dem Asphalt, ja? Genau, das.
Ja, nee, mit der richtig engen Kurve. Das Nachstartziel mit der engen Kurve. Ja. Das Rennen ist immer Ostermontag gewesen.
Nein. ist Bad Neuenahr-Ahrweiler.
Okay.
Liegt zwar nah beieinander, aber jetzt für alle Leute, die jetzt nicht aus NRW kommen oder so, ist das hier ein ziemlich lustige Diskussion, aber die beiden Orte sind recht nah beieinander und Rheinbach ist nicht Ahrweiler.
Liebe Grüße an alle aus Bayern, die gerade nichts damit anfangen können und denken, macht einfach weiter, Jungs.
So, jetzt kommen wir wieder zu, also ich fahre vielleicht am Sonntag nochmal ein letztes Rennen.
Okay.
Ich habe lustigerweise so mit der Zeit gemerkt, dass das Gravelrad von der Geometrie, also ist die Kettensäge, nicht das gleiche ist wie die Kreissäge.
Jetzt bin ich gespannt, was sind deine Gefühle dort?
Negative Gefühle, das auf der Straße zu nutzen, das ist auch geil Offroad. Am Anfang dachte ich so, ja, funktioniert ja. Und entweder bin ich jetzt in den letzten drei Monaten irgendwie schissiger geworden oder zwei. Aber ich komme nicht so gut um die Kurve mit dem Rad. Das hat auch eine andere Geometrie. Also ich habe dann, weil ich dann paranoid geworden bin, auch mal nachgefragt beim Wifi und sagte so, hey, ist da was anders? Und er sagte, ja, das ist schon eine andere Geo.
Und also ich erwarte schon, dass da was anderes ist, muss ich aber auch sagen. Nicht nur im breite Reifen möglich, sondern schon ein bisschen was anderes.
Ich kenne mich so wenig aus, dass ich mir auch gedacht hätte, die haben das gleiche Ding genommen. Bisschen anders geformt, das Oberrohr, und dann noch so zwei Schrauben reingemacht, damit ich dann mein nächstes Gravel-Adventure durch Kirgisistan starten kann und dann ab dafür.
Hinten in der Kettenstrebe von innen einmal dreimal mit dem Hammer gegengekloppt, damit der 40er Reifen reinpasst und ab dafür.
Also es hat auch
die Gravel-Kreissäge.
Es hat auch eine andere Geo. Ich habe es auf den Abfahrten gemerkt, dass ich in den Alpen war. Dass es sich doch ein bisschen anders verhält. Und wenn ich jetzt so mal noch meine Kreissäge hätte, die könnte ich tatsächlich noch versuchen, last minute fertig zu machen, fällt mir gerade ein. Aber egal.
Also was war nochmal mit deiner Kreissäge? Warum liegt die auf intensiv?
Weil ich beim Rennen in Limburg so ein Powerslide im Nassen gemacht habe, wo ich der geilste Nassfahrer der Welt war, bis ich es nicht mehr war. Und da ist das Schaltauge so, Schaltauge und der Schalthebel. Die sind leider vor die Hunde gegangen und ich habe es tatsächlich, das ist das Spiegelbild meiner Motivationslosigkeit, nicht gefixt. Bis dahin dachte ich mir, gut, dann wechsle ich die Laufräder am Gravelrad, fährt sich auch geil. Jetzt wünsche ich mir so ein bisschen wieder die Kreissäge zurück. Aber lange Rede, kurzer Sinn, vielleicht starte ich am Sonntag noch. Und dann geht es für mich in die Off-Season in Anführungsstrichen, dann mache ich einfach ganz normal weiter. Dann ist nämlich Überleitung Dienstag, das erste Science Race. Auch Swift.
Off-Season einfach nur ein bisschen weniger draußen auf der Straße fahren.
Ein Tag Off-Season, Dienstag Science Race auf Swift. Hab gesehen, da haben sich schon richtig viele angemeldet. Wir brauchen noch ein paar Leute für die A-Kategorie. In der B und in der C. Ist mega voll, sieht geil aus. Ich habe gesehen, der Club ist auch jetzt schon von den Teilnehmerzahlen größer als letztes Jahr oder so Clubzahlen.
Wir hatten letztens 2023, das war interessant. Das dachte ich mir so, hä, warte
das
mal.
Hast du dir gemerkt? Zahl, okay.
Achso, ich glaub, wir sind jetzt das ist hier so mit einem Datum immer. Okay, weil das Datum assoziierst du immer halt mit, oder diese Zahl assoziierst du mit dem Datum und dann war 2023 so, hä, was wollen wir das Jahr? Also nee, warte
mal. Ja, ist auf jeden Fall, sind schon wieder viele Leute auf Swift unterwegs und im Science Club. Wer noch nicht drin ist, kommt gerne dazu. Wir fahren dienstags, ich sag das aber wieder, fahren dienstags ist einfach immer wieder Rennen.
Ja.
Das Science Race am Dienstag. Mittwoch machen wir auch was. Wir haben die letzten 2 Jahre den Littwoch gemacht. Hier vielleicht gerne nochmal Feedback an der Stelle, ob das cool ist, ob wir
was
System,
wollt ihr?
Ja, genau, was wollen, ja, sag dir, was die wollen. Die wollen wieder dich sehen am Hittwoch, wie du dir so mega auf die Fresse haust und dann irgendwann.
Das bekommt ihr nicht. Das bekommt ihr bestimmt nicht.
Das ist auch der ganze Reiz des YouTube-Kanals.
Das war, so hat es begonnen, genau. Das war aber mit der Umstellung, dass es ein Lit und kein Hitwoch ist, so viel angenehmer Fragen zu beantworten. Also wenn ich mir teilweise, ich habe diese Streams letztens noch gefunden, ich habe mir selber wirklich leid getan. Da hast du diese Eierpfeile da, die auf bis 5x5 Minuten ballern muss, und glaubt an den Tag, ich habe heute gute Beine, ich mache mal 10 Watt mehr. Ja, turns out, nee, hast du nicht. Du bist so wie immer und zwischen diesen Intervallen auch direkt mit Puls 180. Na klar, erzähl dir was vom Laktattransporter, den ich gerade nicht benutzen kann.
Und dann auch noch falsche Datei hochgeladen, wo dann irgendwie nur so noch so ein Satz mehr oder sowas drin war. Also,
stimmt.
Ja, das waren auf jeden Fall harte Zeiten. Ich würde sagen, wir sollten das System beibehalten oder das Prinzip, dass wir an dem Mittwoch eher eine lockere Einheit gemeinsam fahren. Wir werden sicherlich wieder irgendwas über Discord machen. Wenn ihr Ideen habt oder Vorschläge für eine Formatänderung, dann gibt es sie gerne auch durch. Ihr habt ja die Möglichkeit, uns über Instagram zu schreiben oder einfach an die E-Mail-Adressen. Und ja, das ist am Dienstag dann und dann ist die Off-Season für mich schon wieder vorbei.
Okay, gut, dann geht es also schon direkt nach einem Tag wieder los.
Genau, dann frage ich dich, ob du Off-Season machst, weil du bist ja heute noch Rennen gefahren, du bist sogar Samstag,
ja.
Sonntag?
Sonntag? Ja, Sonntag. Ja, ich habe gerade wieder 2 Rennen auf 5 aufeinanderfolgenden Tagen, das ist wild, ich habe schon quasi eine Rundfahrt.
Grand-Tour-Vibes.
Ja, also mache eine Off-Season im Sinne von, dass ich einfach gerade denke, ach, wenn das Wetter schön ist, dann fahre ich mal und ich fahre so die ersten Sessions auf der Rolle. Vielleicht gebe ich mir auch schon direkt das Dienstags-Race. Nee, ich merke gerade, kann ich nicht. Ich bin am Dienstagabend bei einem Vortrag bei Rose fürs NRW-Jedermann-Team, was ich ja coache. Das heißt, ich kann mir Dienstag sogar eine Ausrede.
Tolle Ausrede.
Sonst hätte ich demnächst mal angefangen, auch wieder da ein bisschen mal stattzufinden, wie ich so schön sage. Aber ich wollte einfach nur mir selber den Druck nehmen, zu sagen, ach komm, wenn jetzt auch mal 3-4 Sessions nicht läuft oder sowas, dann ist das auch egal. Und, was ich sagen muss, ich habe auch wieder gerade ein bisschen Spaß am Laufen gefunden und möchte auf jeden Fall dieses Jahr im Dezember entweder bei uns Nikolauslauf oder Silvesterlauf einen 10er schnell laufen. Und ich sag jetzt schon, ich habe mich selten so wenig verletzt nach einem Lauf gefühlt. Ich weiß nicht, ob irgendwas jetzt gerade groß anders ist, aber ich habe wirklich nach 11 Kilometer irgendwie 440er Pace, bin mit dem Kumpel ein bisschen zu schnell gelaufen, auch am nächsten Tag nichts gehabt, kein Muskelkater, kein gar nichts und das verwirrt mich ein bisschen.
Ja, Laufen habe ich mir gerade eben noch gedacht, das wird nochmal eine Folge. Wir haben einmal mit einem Experten hier eine Folge gemacht. Da finde ich, sollten wir nochmal mit 2 Unwissenden wie uns beiden eine Folge machen. Zu dem Thema Laufen.
Und mit einem anderen Blick drauf.
Mit einem ganz anderen Blick drauf, mit den Einsteigerfragen. Sollten wir definitiv machen. Was für eine Zeit auf 10 peilst du dann an? Wir haben ja jetzt die eine Wette des Jahres mit dem Sieg bei einem Radrennen hat leider nicht funktioniert.
Das heißt, jetzt hast du gespoilert.
Jetzt kannst du nochmal loslegen mit einem weiteren Tipp.
Unter 37, weil ein Kumpel von mir in einem Jahr seine Bestzeit gelaufen ist, unter 37. Und ich sagte so, das hat er am nächsten Tag gemacht, einfach alleine in Köln um Decksteiner, wie so ein Verrückten. Hatte vorher seine 3,43er Pace oder was rausgesucht, ist dann losgelaufen, hat die bis zum Ende durchgezogen. Man muss dazu sagen, der Abend davor war lang und ich habe ihn selten so viel Bier trinken sehen. Und hat am nächsten Tag einfach einen eiskalten 37er 10er drauf gelaufen.
Was
dachte
ist
ich mir
das
so,
pro
okay.
Kilometer?
Ja, wie gesagt, 3,42er Pace ungefähr. 3,45 ist er, 37, 30. Genau. Also dann ungefähr 3,42, 3,40. Und Ich meine, meine Bestzeit komme ich auf jeden Fall safe nicht dran. Ich weiß nicht, wie, was an dem Tag los war. Ich habe ja in der 35, 38, glaube ich, stehen. Ich weiß nicht, wie ich das gemacht habe.
Ist das mit der Uhr gemessen oder ist das einfach so?
Das ist sogar, wir haben vorne, für alle, die es interessiert, am FC-Stadion in Köln gibt es vorne die Stadionwiesen und diese Runde ist sogar offiziell DSV vermessen 1 Kilometer lang. Das heißt, wenn du 10 Runden da rumläufst, hast du einen 10er und wir haben sogar mit der Zeit gestoppt. Und ich bin losgelaufen auf eine 3,30er Pace und Kumpel meinte mir, Junge, weißt du, was du da tust? Ich so, ja, ich glaube ja, es funktioniert. Und das fühlte sich wirklich ein bisschen an wie okayes Threshold mit Tendenz zu, es ist leicht drüber, aber ich konnte es irgendwie halten. Da komme ich im Leben nicht mehr hin gerade.
3,30er Pace, okay. Wir schlittern hier völlig in die Lauffolge rein. Hier die ganzen Radsportler schalten schon ab, denke ich so, ja, komm, Jungs.
Ja.
Okay, das heißt, das ist dein angepeiltes Ziel unter 37, ja. 30.
Minuten. Unter 37 Minuten einfach
nur. Okay, ja. Bin ich mal gespannt. Ja.
Wie sieht es bei dir aus? Du wolltest auch mal, wolltest du mal kurz sagen, wolltest du laufen oder wolltest du nicht laufen jetzt?
Gucken wir mal. Jetzt? We will never know. Das wissen wir dann am
Lennart kommt
am Tag,
immer,
wo ich da erscheine oder nicht.
Genau. Lennart, er kann erstmal nur die Story nach dem Podcast erzählen, weil er nicht weiß, ob er dann bis dahin gestartet ist.
Ich google gleich erstmal Carbon-Schuhe und gucke.
Ach was, wirklich so viel Laufökonomie geben die mir, so viel Prozent?
Ja, genau. Wir sind völlig vom Thema abgekommen. Erzähl doch erstmal jetzt hier vom Münsterland, Giro. So. Damit haben wir ein bisschen Struktur hier drin. Du bist heute Münsterland.
Fangen wir damit an, damit oder WM? Was ist jetzt lieber?
Ist das nicht das Gleiche?
Die deutsche WM, Münsterland, Giro. Die deutsche WM war immer Eigenstein.
Sag du, was dir lieber ist. Wir können erst die Nachbesprechung der beiden WM-Rennen machen, die wir euch noch schuldig sind.
Wir machen die WM-Rennen und dann teaser jetzt an, dass die Story gleich für Münsterland, Giro, die wird richtig witzig bei mir. Ist ja ein guter Plot-Twist auf jeden Fall. Und zwar Thema WM übrigens. Ich wollte noch nachreichen, was wir letzte Woche besprochen haben. Wirklich, ich bin am Sonntag in Telgte gefahren. Ich komme zum Rennen, da fing der Sprecher schon an. Und wir haben vorne Spitzengruppe mit Simon Geschke und ne, bla bla bla. Und meine Freundin meinte auch im Rennen, durchweg hat er zwischendurch immer nur, aber in so einen Halbsätzen, aber dafür in diesen Halbsatz auch alles durchgespoilert.
Ja, das ist eine 4-Kilometer-Runde, oder? Das heißt, du hörst so alle... Alle 15 Minuten hörst du so ein Update und das Schlimme ist, das hinterlässt aber dann auch nochmal so immer so ein 4 Kilometer Interpretationsspielraum, wo du so dann hochfällig so,
genau.
Er hat gerade gesagt Pogacar, was bedeutet das? Pogacar gestürzt, Pogacar attackiert.
Genau,
hast du dieses geile Meme
von
gesehen?
Ziel, der wird,
dieses nee, Meme von Pogacar, wo sie ihn dann so sagen, so hier, mach das Rennen nicht kaputt, und dann steht er so, best I can do. I go 100 kilometers to the finish.
Das ist so gut. Das ist echt stark. Also, wenn er halt Pogacar sagt, echt 100 vor Ziel, denkst du, ja, safe, nicht attackiert. Ich habe leider, muss ich sagen, und da kommen wir gleich direkt in die Daten dann rein, mich irgendwie so halb gespoilert. Ich habe die ganze Zeit gesagt, du, Augen geradeaus hier, ich gucke nirgendwo, kein Handy, kein gar nichts, kein Instagram, don't over the gram.
So schwer, ne?
Mit dem Auto nach Hause gefahren, meine Freundin saß auf dem Nebensitz und hatte so ein bisschen da rumgedaddelt und ich hatte irgendwie bei der Ampel so einen Blick irgendwie so in die Leere und hab dann so das Aufflackern sehen. Wirklich in dem Moment eine Ecke von einem Beitrag, ich habe nicht mal den Beitrag gesehen, eine Ecke von dem Beitrag, wo ich nur sah, grün, UA von UAE und halt diese Weltmeisterstreifen. Ich dachte mir so, nein, scheiße, nein. Und ich sag mal so, Lennart, wenn du die Rennen selber spoilerst, dann gibt es manchmal auch die Möglichkeit, dass du denkst, boah, krass, wie hat er das gemacht?
Ja, genau.
Aber dieses Rennen war das beschissenste Rennen zum Spoilern, weil es ist trotzdem noch knapp gewesen. Es war trotzdem spannend. Aber die ganze Zeit wusstest du von Anfang an, ja, er schafft's ja auch. Also, das war kacke. Du
hast
100 Kilometer
sagen,
gedacht.
Es war als Zuschauer live, war es ungefähr die gleiche Experience. Also, als er losgefahren ist.
Zwischendurch gab es den temporären Einbruch.
Ja, aber auch da war das noch so, der Einbruch, der kam, war halt kurz vor der Abfahrt und dann noch ein kurzes Flachstück. So, da war eigentlich klar,
das stimmt.
Boah, wenn der Typ jetzt nicht komplett den Stecker zieht, dann, dann passt es auch, also dann klappt das trotzdem. Habe ich dir mal erzählt, wie mein Vater mich gespoilert hat bei Roubaix 2015 oder sowas?
Roubaix
habe ich vielleicht mal erzählt. Ist Degenkolb. Und ich kam vom Rennen in Steinfurt, mein Papa hat mich abgeholt am Treffpunkt, um nach Hause zu fahren. Und dann steige ich so ins Auto ein und es läuft so das Radio und er macht so das Radio aus. Sagt so, ich mach mal besser das Radio aus, ne? Und dann lief halt so irgendwie so WDR 2 und ich dachte mir so,
ja,
also Bro, also wenn jetzt hier irgendjemand gewonnen hätte außer Degenkolb, dann hättest du das Radio auch mal komplett laufen lassen können, weil da ist keinerlei Spoilergefahr. Und dann wusste ich eigentlich schon, was passiert war. Also
nett gemeint von ihm, aber
nett
stimmt
gemeint,
schon.
Scheiße durchgeführt.
Wir kennen die deutschen Medien, es würde kein Roubaix im Radio auftauchen, es sei denn, es gewinnt ein Deutscher zum ersten Mal nach 100 Jahren. Ja, klar.
Genau. Zurück zur WM. Wir gehen mal von vorne los. So, es war nicht ganz so ein nicht ganz so ein Rennen wie bei den Junioren und U23. Wir sprechen jetzt von Männerrennen. Wir machen das
mehr Haut drauf, ne?
Hm?
Wir haben gesagt damals, die Männer U23 und U19 Rennen sind ein bisschen mehr Haut drauf.
Das ja, die sind halt sofort losgefahren. Das Ding ist, ihr müsst jetzt mal nachgucken, bei welchem Kilometer sich das Rennen entschieden hat oder wann die Vorentscheidungen losgingen bei den Junioren und U23. Das war wahrscheinlich ein ähnlicher Zeitraum. Ja. Ne? Also die haben halt ein Rennen gehabt, das 160, glaube ich, lang war, beziehungsweise 120, 130. Und dann sind die auch ungefähr bei 100 Fuzzi los. Und das hat Poggi halt auch gemacht.
Okay, gut.
Sie haben, auf jeden Fall gab es eine Gruppe. Erstmal Corey Williams kurz in die Gruppe gegangen.
Stimmt.
Legende an der Stelle. Dann gegen eine etwas größere Gruppe, die auch schon was besser besetzt war. Tratnik war drin. Jetzt fallen mir gar nicht mehr so viele andere ein. Es war auf jeden Fall keine schlechte Gruppe. Ungefähr 10.
Geschke, zwei Deutschen unterwegs.
Circa, was waren das? 10 Leute ungefähr, 10, 12 Fahrer vorne. Ja. Die sich dann eine Weile vorne gehalten hat und dann 100 vor Ziel hat er einfach mal losgelegt. Fährt Pogacar los. Und ja, hat nicht direkt jemand im Hinterrad. Ich glaube, Quinn Simmons, da hast du auch Stats zu. Ich habe die Stats gesehen, die wirst du wahrscheinlich auch haben, oder?
Ja, ich habe sie gesehen, genau. Und ich habe sie auch parallel nochmal offen. Aber jetzt
versucht ranzuspringen und kommt halt nie so richtig dahin. Das fand ich halt schon krass.
Irre, ne?
Ist irgendwie, was ist der, paar und 40 Sekunden um die 700 Watt gefahren? An der Stelle dann?
Quinn Simmons haben wir gerade 41 Sekunden, Pogacar-Attacke before being dropped, schreibt Knowledge is What. Average Power 743 Watt, Max Power 985, also klar, 1000 Watt antreten, halt 700 halten. 4 Minuten Power Output on Viticon wäre dann 550 Watt, 7,5 Watt pro Kilo, da hat er schon keine Chance mehr gehabt, das ist er schon gedroppt worden.
Und ich meine, die 740 Watt, jetzt mal kurz noch, die sind halt jetzt nicht geisteskrank, ne? Also vor allem für einen Fahrer auf dem Niveau und mit dem Gewicht und alles, das ist natürlich super stark. Aber für einen Profi ist das eher so, ja, da zuckt jetzt jeder mit den Schultern und sagt so.
Das Erschreckende ist, nicht nur sein Bart, der mittlerweile gar nicht mehr zweifeln lässt, wen er wählen würde, sondern einfach wie, entspannt Pogacar einfach dabei aussah. Das fand ich halt einfach krass. Also diese Stats sind natürlich ordentlich, klar, und für jeden, der sagt, ja, wir reden das ein bisschen zu schön, sowas muss man erstmal können, klar, das können die aber auch, aber wie entspannt Pogacar dabei gefahren, das war einfach eine andere Nummer, das war wild.
Und du siehst halt dann am Ende, wenn du die 4-Minuten-Leistung von Quinn Simmons dir anschaust, 550 Watt, der hört dann halt auch irgendwann auf, weil der weiß, also der Berg geht ja noch ein bisschen. Ich kann jetzt nicht einfach hier so mit 700 Watt weiterfahren. Ich muss ja auch irgendwie so ein bisschen mal auf meinen, also auf den Dimmer gucken, weil da komplett zu explodieren ist halt keine Option. Und deswegen dieses halt ein Ausschnitt, da versucht er mitzufahren, der merkt sofort, nope. Und vorher sind sie ja sicherlich auch schon mit ein bisschen Zug gefahren. Und dann ist er halt erstmal weg. Und dann Remco und Van der Poel an der Stelle, ich weiß nicht, ob sie nicht konnten, ob sie einfach zu weit hinten waren, ob sie nicht damit gerechnet haben, aber sie sind halt nicht dran. Und dann ist er halt erstmal fort. Und
Ja, genau das ist es halt. Also maximal wäre es interessant gewesen, wenn jemand noch dran wäre. Aber das war relativ rasch die Lücke da. Und dann wird es halt schwer, sowas fährst du halt nicht mehr eben zu.
Ja.
Ich glaube, Van der Poel hat es im Interview danach gesagt. Der meinte doch, dass er in dem Moment dachte, ach krass, cool, Pogacar zerstört sich sein eigenes WM-Rennen. Er isoliert sich jetzt selbst. Ja. Also vielleicht auch gar nicht dran geglaubt, wirklich, dass das, was er da macht, zu einem Erfolg führen kann. Ich glaube nicht, dass er per se Pogacar unterschätzen würde. Auf keinen Fall sollte man das tun. Aber ich glaube auch, dass er auch nicht gedacht hat, dass er das unbedingt durchzieht.
Ja, klar.
Ja, und dass es der beste Move ist, den ein Pogacar jetzt gerade machen kann. Das muss man auch sagen. Also, und deswegen vielleicht auch Remco, ich weiß nicht, vielleicht haben die auch gedacht so, Alter, was macht der da? Aber was soll der erstmal machen? Dann macht er sich vielleicht jetzt erstmal müde in nächster Zeit und dann haben wir ein leichteres Spiel. Also, würde ich vielleicht eher so sagen.
Es waren halt auch noch ein paar Leute in der Gruppe dabei, ne? Und dann ist halt natürlich erstmal die Hoffnung, wenn du den ja jetzt nicht sofort stellst, dann hast du halt die Hoffnung, okay, auch ein Remco hat ja noch jemanden mit dabei, mit Maxim van Gils. Fahrt erstmal hinterher, ich glaube, Remco hat auch noch ein paar mehr, aber fahrt erstmal hinterher, wir halten die Lücke irgendwie stabil und dann versuchen wir nochmal zu springen, was da noch später passiert ist. Interessanterweise, Tratnik war hat sofort irgendwie mitbekommen, dass der losgefahren ist.
Interessant, ne? Das habe ich auch gedacht, weil, das haben die Sprecher auch gesagt, interessant ist nur deswegen, weil Leute, die haben bei der WM keinen Funk. Also das erstmal zu raffen, wann man da sich aus der Gruppe zurückfallen lassen muss, der war ja früh auch da, konnten die perfekt aufnehmen, oben über die Kuppe, da wo es halt flach wurde. Das war der idealste Zeitpunkt, also ganz, ganz großer,
also entweder was geplant,
großer Effort von Tratnik.
Entweder was geplant,
das,
Oder es war halt das, sofort jemand den anderen oben angerufen in der Verpflegung, der eben sofort, oder oben in der Gruppe, der sofort Bescheid gibt und dann weiß er, stell dir vor, das ist so geplant und dann passiert das nicht.
Genau, das ist, ich habe gerade diese Überlegung, wenn das geplant ist, weil es wirkte sehr geplant, dann kannst du mir doch erzählen, dass die anderen, also sitzt dann wirklich jeder von dem Team Slowenien morgens beim Frühstück und sagt so, wenn er Pogacar sagt so, ja, also 100 vor 10
geht
los.
Best I can
do. Das ist okay. Und dann sitzt die so, ja, gut, dann machen wir das so.
Top Idee, Tadej.
Ja.
So machen wir das.
Niemand aber so, sagt niemand so, ah, Junge, bist du sicher? Ist auch schon weit, so.
Ich glaube, dir widersprichst du halt nicht, ne?
Nee, dann glaubst du auch wirklich. Ich meine, ich wollte es gerade noch sagen, hier, als Quinn Simmons abgefallen ist, hast du ja noch Andrea Bajoli damit dabei gehabt, der direkt am Hinterrad von Pogacar saß.
Ja.
Krasser Effort, da lang dran zu bleiben, aber wie du einfach gesehen hast, das war einfach so, irgendwann Kopfschütteln und ciao. Also, das ist irre. Das ist
so, wie wenn ich bei der A-Plus-Klasse bei Swift mitfahre und die in so einen Berg reinfahren und ich gucke die ganze Zeit drauf und denke so, okay, und dann bin ich immer so, ciao, und dann kommt so ein Rage-Quit, dann fahre ich wieder B.
Ja, sehr. Okay, ich mach's dann doch nicht.
Aber das ist ja vor, das planst du und der hat nicht attackiert und du droppst so hinten, als nicht zurück, denkst du so, wo bleibt der? Und man sieht so das Feld so kompakt, denkst du so, so eine Scheiße. Hast du so eine Minute gewartet?
Mistsau. Kommst du einfach so zurückgefahren. Ich habe gerade noch das Powerfile von Quinn Simmons aufgehabt und ich sehe halt einfach, als er losgefahren ist, er so 800 und so und du hast eigentlich, ja klar, du hast 5 Minuten Average 450, ja, und 2 Minuten 16 hast du Average knappe 500 Watt, aber du siehst, es geht einfach, meine Bewegung geht jetzt einmal diagonal nach unten. Also es geht wirklich in einer Linie sekündlich nach unten, das Ding. Also du siehst halt genau, der geht halt mit der Intensität rein, die er nicht halten kann. Es geht nur durchweg, die Leistung geht runter.
Ja.
Das ist richtig witzig zu sehen, weil du einfach sehen kannst, von Anfang an war es nicht möglich, das zu halten.
Aber 4,50 oder 5,50? Weil die 4 Minuten waren 5,50 bei
4,50 auf. Ich hatte gerade nochmal die letzten 2 Minuten, also da wo er nochmal so richtig rangesprungen ist, geguckt und da war es halt letzten 2 Minuten, bevor er halt den Pin gezogen hat, ist er halt damit quasi ja in dem Moment kurz 900 Peak reingegangen, also nochmal so ein Antritt, so ein Push drauf und dann halt runtergefallen hinten raus auf dann irgendwie 380 Watt.
Okay.
Ja,
ja, dann Poggi ist vorne, hat Tratnik dabei, eine Runde später oder war es eine Runde später oder 2 Runden später, hat er sich auch gedacht, brauche jetzt auch gar nicht mit allen weiterfahren, die stören mich jetzt nur ein bisschen. Oder das war, glaube ich, sogar wirklich nur eine Runde später, weil Tratnik ist dann bis zum Anstieg, glaube ich, gefahren. Und dann ist er halt wieder losgefahren. Der Einzige, der mitfahren konnte, war Sivakov. Dazu haben wir auch ein paar Stats, die du jetzt wieder zitieren kannst, weil ich sie nicht im Kopf habe.
Ja, genau. Aber ganz kurz, ich fand auch, das war der beste Move, den Pogacar machen konnte.
Ja.
Das war ja auch im Moment, wo sie unten durch Zürich durchgefahren sind. Und da war die Lücke auf einmal wieder auf 30 Sekunden, glaube ich, auf 35 kleiner geworden.
Der musste
und das war dieser Moment. Genau, der musste sofort los, weil diese Gruppe war zu langsam für einen Pogacar. Es machte keinen Sinn, jetzt dahinter zu hängen und zu warten, bis alle wieder ran sind, weil dann hat den Vorteil der Gap zu einem Van der Poel, einem Evenepoel nicht mehr, also muss er halt direkt los.
Es war halt klar, dass die Holländer und die Belgier hatten jeweils noch Teamkollegen da und hinten sind noch ein paar andere Nationen gefahren. Es war klar, alle wollen jetzt springen und wenn du dann nicht vorne wieder springst, dann springen die einfach nur in deine Gruppe rein. So, das heißt, du musst genauso, und dann ist Tratnik nochmal eine Suicide-Führung gefahren, bis unten, unten rein, und der ist sofort ausgeschert, der hat gesagt, so, das war's jetzt, und
das war mein
dann
Rennen.
Ist er los. Was hat Sivakov getreten? Der UAE-Bro hat zumindest noch Bescheid bekommen von seinem Teamkollegen wahrscheinlich, da siehst du auch so von oben, wie die sich ganz kurz so austauschen. Oh, fährst du jetzt los? Ja, kommst mit.
Genau das habe ich auch gedacht. Das hat der Sprecher auch gemeint, so, ne? Also UAE hat da so ein bisschen kurz gesprochen, aber also, ich glaube, auch da wieder, war gut, dass es gemacht hat, weil Sivakov konnte er 2-3 Mal in der Flachen benutzen und ich glaube, das kann dir echt manchmal
benutzen
so kurz
ist das
die Beine
richtige
wieder,
Wort.
Er hat ihn wirklich nur benutzt. Will ich kurz refreshen, bis dann Sivakov auch sagte, ja, mach dein Ding alleine hier, das ist ja geisteskrank. Also, Sivakov fährt 8 Minuten 37, Average Power 485 Watt, 7 Watt pro Kilo, Normalized Power 512, die Zürich-Bergstraße mit 1,54 bei 641 Watt, das ist dann der steilste Abschnitt, ne? Und Witikon war dann 4,38, 483 Watt, 7 Watt pro Kilo. Geil.
Solide.
Ja, 70k to go. Da muss auch denken, als Sivakov so, Junge, das sind vielleicht auch meine besten Zahlen gerade, die ich in diesem letzten
das ganze
Finale
Jahr
der Saison
gefahren.
Fahren kann. Ja, und wir sind 70 to go und ich kann nicht mal am Hinterrad dranbleiben. Genau, Pogacar macht's schlau, ich wollte es an dem Moment auch, hatte ich mir gemerkt, dass ich das mit dir besprechen wollte, Pogacar macht's schlau, nimmt Sivakov dann auch lange mit, guckt ja auch, hat er gewartet, bis Sivakov wieder rankommt.
Ja, genau.
So, Bro.
Aber ist auch schneller, ne? Wissen wir alle.
Was bitte?
Ist halt auch schneller.
Also zur Zeit.
Mit jemandem Hinterrad. Ne? Also hat er auch mitgedacht.
Ja, genau. Jemanden Hinterrad zu haben, Leute, ist schneller. Also Lutscher nicht direkt wegschicken, das ist eigentlich gut für euch. Und lässt dann halt wirklich auch Sivakov zwei, dreimal die Führung kurz annehmen, dass es nicht ganz komisch aussieht für ihn, dass er auch so ein bisschen Würde beibehält. Und ja, immer war jetzt klar, gut, das wird kein alleine machen. Ja.
Zieht es dann durch, hat, wie du gesagt hast, hinten geht Remco auch nochmal einmal All-Out hinterher, kommt aber noch nicht so richtig weg. Man merkt, die resignieren auch so ein bisschen und dann wird es nochmal ein bisschen spannend hinten raus, als ich weiß nicht, was er hatte, aber er ist halt auch tatsächlich mal langsamer geworden, ein Glück. Weiß nicht, ob er wieder so einen kleinen Hungerast hatte.
Es war, glaube ich, auch Adam Blythe hat es auch erzählt, glaube ich. Also es könnte die Nutrition-Strategie gewesen sein, weil er eine Flasche ja nicht bekommen hat, nicht gepackt hat, die vielleicht in dem Moment, weiß ich nicht, Gold wert gewesen wäre. Und was so ein Zeitdefizit von 10 Minuten, nicht mit der Flasche, 15 Minuten, keine Ahnung. Ich glaube nicht, dass es so knapp berechnet ist alles.
Ja.
Aber dass das schon sein kann, dass das hinten raus natürlich schon einfach hart war. Wir haben, glaube ich, in der Woche dann, letzte Woche, ich weiß gar nicht, gab es noch den Einspieler von, wie heißt der noch? Wie heißt der Typ, der Amerikaner, der einen Podcast hat, wo Pogacar da saß? Weißt du das? Hast du es mitbekommen? Wo Pogacar bei seinem So2-Training gesprochen hat, dieser glatzköpfige Amerikaner?
Irgendwas mit
Aguila oder so? Ich glaube Aguila, irgendwie so. Egal, auf jeden Fall ist der Podcast mit drin, da ging es um sein So2-Training. Da hatte Pogacar gesagt, ja, ich gucke da so ein bisschen auch nach Puls und sowas. Und das ist dann meistens so, wenn ich müde bin, bin ich eher manchmal beim höheren Puls, wenn ich erholt bin ich irgendwie bei 140er Puls.
Ja. Und das war das so, Interview, wo er auch gesagt hat, er könnte auch ohne Powermeter fahren.
Ja, genau, stimmt. Und da fragt er so, ich komme auf den Namen nicht, tut mir leid.
Der Typ.
Aber der fragt dann so, ja und? Der Typ fragt dann so, und wo bist du da mit der Leistung? Und dann ganz eiskalt so, ja, 340, 350.
Ja.
Und das ein Pogacar wiegt halt 64 Kilo vielleicht, das heißt, wir sind halt dann bei hohen 5 bei 140er Puls Zone 2 und wenn der ist bei Strade, haben wir die Daten von Pogacar gesehen, waren 2 Stunden Average 360 Watt.
Ja.
Da war schon alles so, boah, krass. Und jetzt hast du so eine Runde auch wieder mit diesen Daten, klar, mit diesem Spitzen und so weiter, aber oben auf der Flachen, wenn er immer seine 350, 370, 380, vielleicht auch 400 stehen lässt, das tut dem aber auch einfach nicht weh.
Nee.
Muss man sagen.
Also der muss halt einfach nur genug reinkippen, ne? Du musst nur genau aufnehmen können und ansonsten passt das halt. Also da hast
das
du.
War auch, ja.
Ich weiß gar nicht, wie wir darauf gekommen sind, dass irgendjemand anders hätte gewinnen können außer Pogacar. So völlig vermessen.
Ja, wir haben doch gesagt, Pogacar muss es erstmal machen. Er muss erstmal ein Team haben, was das Feld so stark dezimiert, dass er in dieser Situation ist. Oder er sagt sich, ich gehe gar nicht so weit bis in die vorletzte Runde, warte bis 40 vor Ziel, ich mache es einfach 100 vor Ziel.
Ja, im Prinzip hat er so ein bisschen das gemacht, was andere hätten machen sollen. Also.
Ja.
Es wäre halt im Endeffekt, also wenn du mit so einer explosiven Attacke gerechnet hättest, dann als auch Remco, dann musst du vielleicht ein bisschen vor den Ball kommen, aber wer ahnt denn, dass der Typ...
Genau das. Ich überlege es mir auch gerade.
Eigentlich hätte der Remco andersrum funktionieren müssen. Eigentlich hatten die Belgier in der Spitzengruppe? Weiß ich jetzt nicht genau, ob die einen vorne drin hatten.
Ja,
eigentlich hätten die dann durchsagen müssen, aha, Tratnik lässt sich zurückfallen, direkt anrufen unten am Berg, Jungs, Achtung, der Tratnik lässt sich gerade zurückfallen. Hier ist was im Busch. Das war zwar nur eine Minute.
Hier passiert was.
Und dann hat man, dann ist man, kann man den Antritt sozusagen vorbeugen. Aber so war halt wirklich keine Chance da für den Rest.
Stell dir vor, du bist einfach, steckst in Remcos Haut und du fährst am Anstieg oder von mir ist Van der Poel und fährst am Anstieg und auf einmal siehst du diesen kleinen grünen Vogel da loszimmern, guckst auf deinen Wahoo oder Garmin und siehst dann, wie 100 da stehen, 100 to go und denkst, das kann nicht sein. Und da würdest du ja auch nicht mit rechnen. Du bist in dem Moment ja nicht in der Situation, dass du weißt, okay, ich bleib auf jeden Fall im Hinterrad, weil das ist der Moment. Wahnsinn.
Ja. Sollten wir jetzt noch das Thema aufmachen, wird Mathieu van der Poel disqualifiziert?
Wäre das
den
nicht
Move gesehen?
Klar, habe ich den Move gesehen. Hatten die Sprecher nicht auch gemeint, so, das wäre eigentlich ein gutes Ding für eine gelbe Karte.
Ja. Ja.
Das wäre eigentlich gut für eine gelbe Karte. Ich glaube, wie sind wir da so mittlerweile? Gibt es schon Punktabzug, OCI-Punkte? Weil das könnte man dann halt vielleicht noch maximal machen. Disqualifiziert für den Move, finde ich auf keinen Fall.
Hätte ich es auch gesagt. Also, mal unabhängig davon, ob das richtig oder falsch ist und was das Regelwerk jetzt besagt, glaube ich nicht, dass man ihn jetzt dafür disqualifiziert. Der ist auf dem Podium gewesen, hat seine Medaille bekommen. sieht irgendwie scheiße aus.
Ein bisschen,
ne? Das
wäre komisch.
Ich glaube nicht, dass die das machen werden. Auch wenn es für Thomas Greens natürlich cool wäre, wenn er Dritter bei der WM am Ende wäre. Ja. Der ist auch ein klasse Rennen gefahren.
Ja.
Aber ich glaube auch am Ende, da wird jetzt keiner mehr diese Debatte aufmachen und den disqualifizieren.
Das glaube ich auch nicht. Vielleicht hätte man das machen können, auch da wieder Rundfahrt, irgendwie letzte Posi vom Feld, was weiß ich, aber nicht so nicht ein WM-Rennen, wo du auf dem Podium fährst, auf dem Podium stehst, eine Medaille, die ganze Zeremonie schon hinter dir gebracht hast. Jetzt
kriegst du so Post von der UCI. Sehr geehrter Herr Van der Poel, schicken Sie bitte die Bronzemedaille jetzt an Tom Screen so und so in Andorra.
Genau das ist es halt. Und was meinst du, was das für ein Aufschrei gäbe? Weil dann machen die sich einfach zur Witzfigur. Also entweder du greifst dann direkt ein, du entscheidest dann direkt in dem Moment, noch im Rennen, dann kommt das Motorrad nach vorne und sagt, Junge, das ging nicht, ja. So, dann musst du schneller sein. Du wartest aber nicht das ganze Prozedere ab und dann jetzt auch Wochen später fängst du an, ja, nee, also Dings, das mit der Medaille, da war so ein Bunnyhop.
Ja.
Naja.
Das traut sich aber auch in dem Moment auch kein Kommissär im Rennen. Bist der Buhmann, der einfach sagt so, ja nee, dafür muss er raus. Und dann steht da so, Disqualification.
Nee, stell dir vor, du bist nicht der Buhmann, der sagt, du musst da raus, sondern du bist der Typ, der es übermitteln
muss. Ja.
Der ein bisschen hinfahren muss.
Genau, sagen so, Herr Van der Poel, können Sie bitte absteigen, das Rennen ist vorbei.
No race for you anymore, no race.
Da gleich die Überleitung zu meinem Thema, was ich mir auch noch aufgeschrieben habe.
Oh.
Ben O'Connor. Was ist der Mann bitte für eine kranke Saison gefahren? Und was dessen Move, ich komme drauf, weil dessen Move, als er sich am Ende die Silbermedaille sichert, die ist ja auch so ein bisschen, der Move ist ja auch, da läuft, glaube ich, so eine Frau fast über die Strecke und er attackiert so ganz nah an der vorbei und attackiert halt auch nochmal so, ich weiß nicht, ob das noch so eine Art Feedzone oder sowas war, attackiert auch nochmal relativ nah an so ein paar Menschen und ist dann halt auch weg, so. Also, ich weiß nicht, ob das hat er gut gemacht.
Ja, klar.
Und Vize-Weltmeister. Zweiter bei der Vuelta,
genau.
Vierter.
Wir spulen noch mal ein halbes Jahr zurück.
Wir gehen jetzt mal chronologisch zurück. So, weil das ist sehr beeindruckend, was der geleistet hat. Und für jemanden, der nach, der fast nicht Profifahrer geblieben wäre, nach dem Jahr 2020, da stand er ja auf der Kippe, als NTT zugemacht hat. Und er hat Ewigkeiten kein Team gefunden. Der ist, glaube ich, super spät gesigned worden. Also, Vize-Weltmeisterstraße, Weltmeister Mixed Relay, Zweiter der Vuelta, Etappensieg.
Auch noch, stimmt.
Elfter San Sebastian, Vierter des Giros, Zweiter Tour of the Alps, Fünfter Tirreno Adriatico, Zweiter UAE Tour plus Etappensieg am Jebel Jais und das erste Eintagesrennen der Saison, Murcia, hat er auch gewonnen.
Das ist krass. Also spulen wir mal ein Jahr zurück nach der Saison letztes Jahr und die letzten zwei Jahre eigentlich. Man sieht es an Netflix-Doku. Jedes Mal haben wir versucht, eine Story rauszubauen, dass er vielleicht gut werden könnte. Nachher war es die Story, O'Connor kackt schon wieder ab. Dass du dann sagen würdest, dass du das Palmarès vorlegen würdest, das ist O'Connor nächstes Jahr. Wird dir keiner abkaufen.
Wird er auch sofort unterschreiben. Da wird er sich denken, alles klar, machen wir. Das Krasse ist auch, aus meiner Sicht hat er dabei nie so ausgesehen, als hätte er irgendwas im Griff. Der ist für mich so der Thomas Müller des Radsports, weißt du? Thomas Müller schießt auch unfassbar viele Tore und du denkst die ganze Zeit, jetzt hat wieder jemand dem Müller den Ball an den Kopf geschossen, der hat ein Kopfballtor gemacht. Aber Ben O'Connor ist so wirklich
stark, ja.
Weißt du,
Ben O'Connor schon wieder fahren lassen, unterschätzt.
Ja, so bei der Vuelta wird er halt Zweiter. Geile Leistung, als er die Etappe gewonnen hat. Und auch danach ist er nie wirklich explodiert. Aber er war halt so, das Theme war, er war dauerhaft immer so in Schwierigkeiten. Er ist in Schwierigkeiten kassiert 20 Sekunden. Er ist in Schwierigkeiten kassiert 15 Sekunden.
Und das Theme der ganzen Vuelta war, dass sie einmal ihn haben so hart unterschätzt, dass er halt seine 5 Minuten da bekommen hat. Genau. Das war das, deswegen ist er auf dem Podium. Punkt.
Und das ist halt nie so ein Fahrer, wo ich mir denke, also als Team, ich glaube, du zitterst 365 Tage im Jahr, denkst du, hoffentlich. Hoffentlich crackt der jetzt nicht irgendwie. Also.
Und auf einmal dreht er das Ding auf den letzten Meter und denkst du so, ach.
Genau, ist wie Thomas Müller. Schießt in der 90. irgendein Tor, wo er sich gefühlt mit einer absurden Schusstechnik selbst ans Schienbein schießt und dann das Ding in den Winkel zimmert. Und das Ergebnis ist geil, aber so der Weg dahin ist so voller Höhen und Tiefen.
Oh, stark.
Also ich glaube, sie sitzen cool als Fahrer, ne? Also versteht mich nicht falsch.
Absolut. Aber glaubst du, die sitzen dann irgendwie im Teambus und die, also rechnen, also planen die mit Ben O'Connor oder rechnen die einfach damit, irgendwas passiert schon?
Genau, du stellst ihn wie Thomas Müller, stellst ihn halt einfach auf, denkst so, ja, who knows, was passiert. Ne? Ich hatte auch fest damit gerechnet, dass Ben O'Connor die Vuelta nicht beendet, dass er den Miguel Angel Lopez macht und dann so crackt, dass er sagt so, ich hau ab, scheiß drauf.
Ja, ja. Und ich hatte noch vorher gesagt, Ben O'Connor, Sieg. Aber gut, da bin ich nur um einen Platz verrutscht.
Ja.
Das wäre, ich mache keine Sportwetten, aber das wäre, glaube ich, interessant gewesen, wenn man das vorher gewusst hätte.
Finanziell sehr lukrative Wette. So, ja. Männerrennen, haken wir das damit ab. Haben wir alles dazu gesagt. Bestimmt haben wir noch irgendwas vergessen. Aber wir switchen mal zum Frauenrennen. Das Männerrennen übrigens in strahlendem Sonnenschein. Wunderbar. Ja. Das war eigentlich auch schon richtig läppsch. Frauenrennen. Genauso nass wie eigentlich alle anderen Rennen zuvor. Wir haben aufgenommen, als das Frauenrennen lief das letzte Mal, ich glaube so bis...
Richtig, da hast du noch gesagt, das war, wir waren auch bei Kilometer wie 60 vor Ziel.
Irgendwie sowas, glaube ich. Ne?
Jetzt geht's los.
Und es ist ein bisschen Ausstellungsfahren gewesen und taktisch schwierig von den Niederländerinnen. Mhm. Und ich würde sagen, in Zukunft... lässt man eine Demi Vollering einfach besser zu Hause. Das ist so ein bisschen vom Ansatz her, oder das Problem für die Niederländer ist ungefähr das, was wir in Deutschland so zwischen 2010 und 2016, 17 hatten, mit drei schnellen Leuten, mit Kittel, Greipel und Degenkolb. Und im darauf folgenden Jahren kommen noch Leute wie Ackermann oder Bauhaus hoch. Ne?
Stimmt, ja.
Und dann hast du halt so diese Thematik, für wen fährst denn du jetzt? Und da gab es, glaube ich, auch Fälle, wo ein Kittel oder ein Greipel mal zu Hause gelassen wurden oder sogar beide.
Ich erinnere mich.
Man hat irgendwie immer...
War so die Dora-Zeit?
Ja, genau. So, man hat immer irgendwie auf Degenkolb gesetzt. Aber das Problem haben die Niederländerinnen auch mit einer Vollering. Ja. Mit einer, es heißt jetzt Puk Pieterse, Marianne Voss, x anderen guten Fahrerinnen. Ja. Und dann hast du aus meiner Sicht eine krasse Egoistin mit Demi Vollering, die halt dann einfach entweder Anweisungen gibt oder selber hinterher fährt. Da ist eine Situation, also ich glaube, letzte Runde oben auf der Kuppe, noch 15 Kilometer zu fahren oder sowas oder ein bisschen mehr. Du hast eine Vierergruppe mit Marianne Voss, Rihanna Markus, Ruby Roseman Gannon und Justine Gekire. Also Belgier eine drin, Australier einen drin, Niederländer einen, zwei drin. Und wenn du mir gesagt hättest, die beste Niederländerin wird Fünfte und die hat eine Minute Vorsprung, hätte ich gedacht, wie zur Hölle entwickelt sich dieses Rennen? Und die fangen halt hinten an zu fahren. Die hinterherfahren, sind die Niederländerinnen und auch die Australierinnen, komischerweise. Die Niederländerinnen aber ein bisschen federführender. Und die fahren halt nach und nach, die Gruppe fangen die wieder ein. Und dann hast du eine Vollering, die eine Lücke schließt, weil sie attackiert. Dann gibt es eine Gruppe, die vorne krass, zusammenkommt und dann attackiert eine Vollering nochmal. Das Einzige, was passiert ist, dass sie ihre zwei Teamkolleginnen droppt. Und halt auch noch die eine mit Voss, die halt schnell ist. Ich meine, Voss sah mega tot aus, muss man sagen. Die ist abartig explodiert an dem letzten Hügel. Aber da dachte ich mir wieder so, boah, Vollering, ey.
Meinst du, das ist nochmal extremer, wenn halt gerade beim WM-Rennen kein Funk dabei ist? Sonst hättest du zumindest noch eine Entscheidung treffen können, weil du kannst ja faktisch von außen als Teamauto sagen, so Leute, so und so machen wir es.
Es ist extremer, glaube ich, in der Teamkultur. Du hast eine junge Fahrerin mit Puk Pieterse, die dann von der Demi Vollering gesagt bekommt, also mutmaßlich jetzt mal, fahr die Lücke zu. So, du hast keinerlei sportlichen Leiter von außen eingreifen kann. Das ist so, die Entscheidung wird in dem Moment getroffen, die wird in der Gruppe von Leuten getroffen, die da gerade in der Gruppe sind.
Sie wird von Leuten getroffen, die in der die Situation befangen sind. Also diese also klar, du sollst halt auch Fahrer haben, die Entscheidungen treffen, aber die Fahrerin, die sagt für sich selber, ich bin die Kapitänin hier, die sollte jetzt nicht auch immer alles entscheiden dürfen. Oder es gibt halt vorher einen Plan, aber das so drauf loszulaufen lassen, kannst du davon ausgehen, dass du keine Struktur hast. Wenn dir ein Jan Tratnik sagen würde, ich möchte nur eines Rennen fahren, dann hilft er nicht beim Pogacar so, ne? Das ist dann schwierig.
Und dann in dem Moment, glaube ich, macht der Funk nochmal viel aus, weil du kannst dann nochmal zurückmelden, also als sportlicher Leiter, wenn ich das gesehen hätte, hätte ich auch auf den Kampf gedrückt, hätte mal gefragt, so, Moment mal, wir stellen 50% der Spitzengruppe gerade, warum fahren wir hier? Und auch gleichzeitig, wenn die dann wieder attackiert, dann würde ich auch sagen, hey, du stellst gerade unsere Sprinterin ab, die noch in der Gruppe drin ist und deine Helferin, egal wie tot die sind, du musst diese taktische Überlegenheit von den Zahlen her zumindest spielen können. Es hat dir definitiv nichts gebracht, die abzustellen. Und ja, dann war ein super interessantes Rennen dann da über die Wellen weg nach dem letzten Anstieg. Und immer wieder wurden welche gedroppt und kamen wieder zurück.
apropos tote Zahlen, ich wollte gerade Puck Peterses Daten droppen, aber ihr Power Meter war ab der Hälfte nicht mehr
da. Ah, schade, das habe ich, glaube ich, schon mal gesagt, das ist auch ein sehr, sehr witziger Strava-Account, dem man folgen kann. Das sind so Titel wie Alpe d'Huez, Recon,
so, ja.
A Cyclocross Race is also only 60 minutes oder so. Und dann, also die Titel so im Juni, Juli sind echt unterhaltsam. Ich weiß nicht, ob das immer noch so ist, aber kann man mal folgen. Ja. Ist definitiv ganz witzig.
Ja, yeah, also kannst du eine Vorbelastung und solche Sachen wie Paulina ist hyped.
Ja, genau. Ja, dann Weltmeisterin im Sprint aus einer 6-Fahrerinnen-starken-Gruppe oder 7-Fahrerinnen-starken-Gruppe wird Lotte Kopecky, die vorher ein paar Mal so ein bisschen in Schwierigkeiten war, vor Chloe Dygert, wo ich aus der Helikopterperspektive im Sprint ganz kurz dachte, Junge, die kommt ja mit mega Speed, die war kurz richtig schnell und dann hat die so stagniert. Ich glaube, es gibt auch ein Bild von ihr nach dem Ziel, wo die halt einen krassen Krampf hat. Wahrscheinlich hat der Krampf dann reingekickt und dann kam er auch nicht mehr in Power.
Ja, okay, ja, verstehe.
Kopecky winnt dann vor Dygert und dritte wird Longoborghini, die den Sprint, glaube ich, als erste lanciert hat, die auch 4-5 Kilometer vor Ziel mal kurz so aussah, als würde sie da solo ins Ziel fahren können. Ja, aber unterhaltsames Rennen. Ich sag mal, war mal wieder Werbung für den Frauenradsport, wenn du jetzt mal die Demi-Vollering-Sache da rauslässt, weil das war einfach eine egozentrischer Move von ihr. Und ich finde sie einfach hochgradig unsympathisch, muss ich sagen. Und ich kenne auch wenige Leute, die jetzt da mega Fan sind von ihr.
Anders, ich wollte gerade fragen, du kennst ja viele Leute im Umfeld, sehen das auch andere auch so, ne?
Ja, es sind, glaube ich, auch Einheimische, so, also Landsmänner und Landsfrauen so. Und es ist wirklich krass, würde ich mal sagen.
Ja, okay.
Die wird nächstes Jahr ein neues Team haben mit FDJ Suez. Und wenn sie da den vollen Support hat, dann wird das für sie funktionieren, für das Team auch gut funktionieren. Ja. Aber ich glaube, SD-Works ist tatsächlich besser dran, wenn sie nicht mehr dort fährt.
Klar, da fährt nicht SD-Works gegen SD-Works bei Sprintankünften. Also das ist ja komplett wild.
Genau. Ja, das war so viel zum Thema Frauenrennen. Jetzt hatten wir zwei wichtige Rennen besprochen.
Jetzt kommt das noch wichtigere
Rennen. Jetzt kommen die zwei noch wichtigeren Rennen von dir. Und wenn uns dann wirklich nichts mehr einfällt, können wir noch über mein Swift-Rennen sprechen. viel Spaß. Erstmal noch, der U23-Weltmeister hat sich bereit erklärt, mal alle seine Daten offen zu legen und hier in den Podcast zu kommen. Das freut uns natürlich sehr. Kann er noch ein bisschen davon berichten, wie man so Jahr für Jahr ungefähr vermutlich so 50 Watt an der Schwelle gewinnt und dann einem alles scheißegal ist. Aber kommen wir erstmal zu deinem Rennen. Möchtest du von beiden Rennen erzählen? Möchtest du das eine nur anreißen und dann auf dein Video verweisen, wie wir was machen?
Ich würde mal kurz das einmal damit anfangen, weil ich brauche gleich deine Meinung. Und zwar geht es um, Lennart, hier Coaching-Therapiestunde. Ich kenne mich mit Physiologie aus, ich weiß, wie man besser wird in der Leistung, aber ganz ehrlich, ich komme selten in die Situation eines Sprints.
Soll ich jetzt erstmal einen YouTube-Kommentar zitieren von dem Video, dass du aufhören sollst zu heulen?
Ja, bitte
raus. Du wurdest von einem Lutscher abgezogen. Und irgendwie hat er noch gesagt, du kannst dich für einen Tipp melden bei ihm, also war wieder unterhaltsam, die Kommentare zu lesen. Aber jetzt.
Das finde ich gut, weil ich kam noch gar nicht in den Genuss, die Kommentare zu lesen, weil das Video ist heute erst online und seit 10 Uhr. Ab 10 Uhr war ich am Rennen fahren, ich hatte es noch nicht gesehen. Aber schon geil, gucke ich mir gleich mal an. Folgende Situation: Tagte. Haben wir darüber gesprochen? Rennen in Tagte, Feldweg durchweg, 6 Kilometer Kurs ungefähr. Und ich sag mal so, Amateurrennen, es war von Anfang an relativ schnell klar, so du wirst heute nicht die Möglichkeit haben, groß eine Gruppe Gruppe bestehen bleibt, weil das Tempo neben den Attacken einfach so niedrig war, muss man einfach sagen, dass da jetzt die Fahrer nicht müde waren. Immer wenn jemand gesprungen ist, habe ich gedacht, ach guck mal, das erzähle ich Lennart, dass es sich anfühlte wie ein U15-Rennen. Es war nämlich genau das. Mhm. Wir attackieren, wir attackieren alle. Wir hören auf, wir warten alle, bis jemand attackiert. Dann attackieren wir alle. Naja, und du hast halt gemerkt, okay, Gruppe wird's halt nicht.
Ja.
So, kommen wir auf die letzte Runde. Und ich dachte mir so, alles klar. Ich habe jetzt die super Beine, weil ich habe seit Runden nichts mehr gemacht und ich wollte einfach mal jetzt irgendwie mal in die Platzierung
kommen. Wie war
der
Start für dich denn eigentlich? Dadurch, dass es so eine andere Art von Kurs ist, war es ein bisschen besser vermutlich.
Voll. Also ich habe nie das Gefühl gehabt, dass ich halt so krachen gehe wie beim Crit-Rennen. Ich brauche nur einmal so ein paar Sekunden kurzes Bein mal hängen lassen, mal nicht Druck draufbringen und dann geht's wieder los und nicht immer diese ich hatte auch, am Ende hatte ich 270 normalized, glaube ich, mhm. aber es hat sich angefühlt wie ein entspanntes Rennen. Ja. Also wirklich richtig entspanntes Rennen. Wir hatten 220 oder 215 average, aber halt 270 normalized. Klingt jetzt erstmal, könnte auch ein Crit-Race sein, aber ich fand es viel, viel entspannter. Ja. War einfach gleichmäßiger. Und da gab es ein paar Situationen, wo man irgendwann im Rennen, das fand ich auch cool, guckt es euch im Video mal an, wo man im Rennen lernen kann. Einmal ein paar Kurventechniken, einmal auch die Linie in einem Waldstück, die man halt fahren kann.
Junge, hast du zwei, dreimal richtig versemmelt, da war ich echt böse auf dich. Sogar in der letzten Runde dachte ich mir, jetzt muss der da wieder eine Lücke zumachen. Auch wenn die vorne nicht antreten.
Nee, das war nicht die letzte Runde sogar. Ich hatte das mal so aufgebaut, dass man das quasi dramaturgisch besser sieht. Aber in der letzten Runde musste ich das leider auch machen. Also das war schon irgendwo ein bisschen verbockt. Aber ich wusste genau, wenn ich das aber jetzt nicht ganz so hart auf dem Gas stehe, in das Waldstück, diese Linkskurve, wo es eh matschig ist, da kann ich mich links vorbei sneaken und dann kriege ich diesen trockenen Asphalt. Ja. Und dann hast du diese zwei Münsteraner, glaube ich, gesehen, die dann so ein bisschen slightly rechts auf diesen Dreck kamen und dachte mir so, die werden diese Kurve nicht Volley nehmen, ja. weil die sehen halt selber, dass es das rutschig ist. Da konntest du, die Position bekommst du gleich geschenkt. Und ich war halt dann auch irgendwie auf Platz 4 auf einmal, irgendwie so 3 Kilometer vor Ziel, dachte ich mir so, ich bin viel zu früh vorne, hier will ich gar nicht sein. Eigentlich muss ich sagen, am Ende habe ich mich ganz gut positioniert. Und Folgendes war dann im Finale. Es war dann so, dass ich am Hinterrad von dem angesprochenen, ich nannte ihn Jasper Philipsen, war. Und dieser Jasper Philipsen war an der Position, dass er wirklich so hart seine Position verteidigt hat, mit wirklich allem, mit Ellbogen, mit Schulter und sonst was. Und ich saß dahinter und dachte mir, alles klar, das ist mein Taxi, das ist der Fahrer, da setze ich mich dran, weil dieser macht mir erstens den Weg frei und zweitens suggeriert er uns allen, der kann Sprint fahren.
Ja.
So, und jetzt haben wir dann, im Video, jetzt müsste man sich das Video anschauen, sonst wird es halt ein bisschen schwierig, jetzt haben wir diese Single-Line, diese eine Reihe, leicht ansteigende Zielgerade, Feldweg. So, die ersten zwei Fahrer, du hast einen Anfahrer gehabt, der ist jetzt gerade hops. Der zweite Fahrer, siehst du, der ist auch jetzt nicht mehr so schnell, weil die sind schon die ganze Zeit so vorne leicht im Wind. Jetzt kommt mein Jasper Philipsen, jetzt komme ich. Der Sprint geht los und dieser Jasper Philipsen lässt 4-5 Meter Loch nach vorne. Und ich denke, guck, da, ich bin daneben, wir haben 300 Meter und ich denke mir so, warte mal, ich wollte nicht zu früh sprinten, weil es geht leicht bergauf. Wir haben leicht Seitengegenwind da auf der Geraden. Aber der Typ lässt nach vorne jetzt gerade die Lücke. 21, 22, rechts kommt jemand vorbei, links kommt jemand vorbei, ja, und macht mir die Lücke zu.
Ich habe das Video gesehen, es ist ein Paradebeispiel für, das hat man immer wieder bei Rennen mit engen Kursen, mit engen Zielankünften, wo jetzt zum Beispiel nicht so richtig viel Zug drauf ist, weil es nicht ein richtig gutes Leadout gibt. Und ist ein typischer Sprint-Detect. Mir ist das genau das gleiche 2022 passiert. Ja. Lustigerweise, derjenige, der da torpedomäßig von rechts nach links gefahren ist, war damals Niklas Behrens, den nach dem Rennen halt alle angeschissen haben. Und dadurch, dass die gerade so eng ist, ist es halt genauso. Du denkst, da könnte ich vorbei, komme ich nicht vorbei. Das heißt, in deinem Fall dachte ich mir so, ja, scheiße, Lukas, wärst du halt einfach mal losgefahren und in dem Fall, du musst es riskieren bei dieser Art von Sprint. Bei dieser Art von Sprint musst du halt mutig sein und lieber einen langen Sprint fahren. Ist man natürlich im Nachhinein immer schlauer, weil in der Situation ist es mir vor 2 Jahren genauso ergangen. Aber bei solchen Rennen musst du halt einfach denken, es ist breit. Du hast zwar hinter dir vielleicht 10 Leute, die noch ein richtig gutes Bein haben. Maximal einer von denen wird sich den Weg durch die Menge bahnen können. Das heißt, egal ob du, also wenn du die freie Fahrt hast, musst du losfahren. Das ist eigentlich die Regel bei dem Rennen. Und dann riskierst du lieber, dass du Dritter wirst, weil das Risiko da ist halt so, kannst halt auch mit 15. werden mit guten Beinen, was, ja. Ne?
Ja, am Ende, jetzt kann ich auch vorwegnehmen, guck das Video an, ich wollte nicht zu viel spoilern, aber ja, kann man ja schon so sagen, ich bin auf Position 3 oder 4, 300 Meter vor Ziel, ich werde von diesem Gesamtfeld 11.
Ja, das so wäre du dir, Traffic wenn du da 300 vor Ziel auf Pause gedrückt hättest, gesagt, Lukas, du wirst jetzt 11. Da hättest du auch gedacht,
ja, genau.
Moment.
Und ich hatte wirklich, und ich hatte in dem Moment ja halt wirklich ein fantastisches Bein. Ich habe gedacht, okay, das war wie ein Training, so ein Anfahrsprint, aber ich bin bereit, jetzt mache ich das Ding. Oh mein Gott, das ist zumindest das Podium.
Das ist ein krasser Downer, wenn du dann über die Ziele rollst, denkst so, oh, ich bin jetzt hier so, also.
Wirklich.
Wollen wir das nochmal machen?
So, geil, jetzt reibe ich im Lennart unter der Nase die Wette im letzten Moment. Sage ich, okay, war kein Sieg, vielleicht war es ein Podium, ich habe keine Ahnung. Es ist Platz 11.
Ja.
Also 6, am Ende muss ich sagen, noch peinlicher. Ich bin 6. geworden in Amateure. 5 U19er sind anscheinend vor mir gewesen.
Krass.
In dem Moment. Ja, es war halt einfach ein sehr gemeinsames Rennen und halt wir sprinten alle. Und du siehst im Video-Footage auch einen schönen Slow-Mo. Da geht rechts jemand über die Steine über den Feldweg, kickt dann den nächsten mit der Schulter. Der kickt dann genau in meine Linie, wo ich dachte, jetzt gehört die Lücke auf.
Ja.
Es war ein Chaos. Und ich bin wirklich den Typen vor mir, den bin ich mit dem Schalthebel in den Hamstrings reingefahren und habe diesen Bro, bisschen mit dem Kopf, weil meine Hände waren ja unten am Lenker, mit dem Kopf zur Seite gedrückt. Ich habe mit dem Kopf seine Hüfte so rüber gedrückt, damit er so ein bisschen merkt, hier kommt was. Leicht zur Seite rübergegangen, dann konnte ich durchsprinten, aber dann war auch alles.
Eigentlich so ein Sprint, wo es auch safe irgendwo knallt, weil einer die Nerven verliert. Jetzt denkt so, ich will jetzt aber doch da durch, unbedingt. Und dann endet das Böse. Also guckt euch mal an, das ist eigentlich ein Paradebeispiel für, ja, was halt immer wieder bei solchen Kursen passiert. Ist ein bisschen bitter. Aber ich bin jetzt gespannt auf deine Münsterland-Giro-Erzählung. Da hast du mir auch noch nichts verraten.
Ja, jetzt kommt Münster. Folgendes. Es ist eine gute Geschichte, es ist ein guter Plot-Twist. Denn es ist Folgendes passiert. Und ihr könnt das Ganze auch im Video nächste Woche natürlich anschauen. Jetzt würde ich natürlich ein bisschen die Story spoilern. Aber die muss ich erzählen, sonst wird das nicht witzig. Münsterland-Giro, 125 Kilometer. Ich gucke so ein bisschen in das Briefing rein.
War trocken,
und denke mir,
ne?
So, okay. Es war trocken, es war ein fantastisches Rennen. Ja, es war trocken, es war ein bisschen kalt, muss ich sagen. Ey, ganz ehrlich, ich bin ein Typ bei 11 Grad, 12 Grad, ich muss mit Beinlingen fahren. Ja. Mir sind die Beine echt nicht richtig warm geworden und ich habe das gemerkt, ich konnte fahren, ich konnte auch einmal richtig Zündung geben, aber ich habe gemerkt, die waren halt so dauerhaft fest so und ich habe gar nicht diese Durchblutung richtig reinbekommen. So ein bisschen so, wie wenn wir unser Klemmbein haben, aber halt schon so durchweg. Mhm. Und das fand ich nicht gut.
Ultra unangenehm.
Also da habe ich echt und ich habe da gemerkt, so, das war zu kalt. Na, aber egal, war am Anfang relativ schnelles Rennen, so auf den flachen Kilometern. Das geht auch ganz gut, kannst dich gut positionieren. Da geht es in den ersten Feldweg, so einen Anstieg rein. Ich bin nämlich auf Position 8 oder 10 oder sowas. Ich denke mir, cool, das ist richtig gut hier. Ich kannte den Berg von vor 3 Jahren noch. Und dann gab es so einen kleinen Feldweg und dann oben geht es rechts weg, Gegenwind. Da dachte ich mir so, warte mal, wir sind ja eh alle Feldweg. Da sind nur ein paar Meter, dann weiß da vorne ist die Kuppe, dann kommt eh die Abfahrt. Da bin ich mal mit so mit 550, 600 mal draufgegangen, weil ich gerade richtig gut unterwegs war. Ich wusste, das ist so ein 20, 30 Sekunden Effort. Ey, es hat auch dazu geführt, dass ich glaube, das ganze Feld, was wir hatten, in so eine 30, 40 Mann-Gruppe gesprengt habe in dem Moment, weil das so einen Ziehharmonika-Effekt danach hatte. Ja. Ich wusste nämlich von damals noch, das ist richtig mies, wenn du hinten fährst und wenn du vorne einmal drüber ziehst, hast du danach so Seitenkante, dann ist das Ding erstmal durch.
Ja.
Dann ist es nicht mehr so voll, so stressig. Also alles also gemacht, dadurch erholt, alles gut. Jetzt sind wir mit 30, 40 Fahrern noch unterwegs. So, und dann war vorher im Briefing die Bergwertung. Erinnerst du dich noch, Lukas und die Jedermann-Rennen und die Bergwertung?
Ach nee, Lukas, wirklich schon wieder?
Jetzt hör zu, die Bergwertung. Und ich dachte mir so, nein, das mache ich nicht. Weißt du was, ich habe am Sonntag, war ich so kurz davor, ein Podium zu fahren. Weißt du was, ich mache das heute auch. Ich schaue mir heute komplett die Beine. Ich mache jetzt keine Hampelmann-Moves. Ich war einmal ganz kurz, weil mein Instinkt mir sagte, das ist eine Lücke, da kannst du kurz rüber attackieren. Habe ich ganz kurz mal gemacht, weil ich eine Gruppe initiieren wollte nach einem Zeitpunkt. Habe mich umgedreht, waren zu zweit weg. Ich habe es komplett auflaufen lassen. Wir sind ein bisschen rumgekreiselt, ganz entspannt, wurden wieder eingeholt, weil ich merkte, das ist zu früh. Ich merkte so, nee, ich mache jetzt nicht dumme Attacken, ich lasse mich wieder einholen, das ist viel, viel effizienter. Dann kommt diese Bergwertung. Die Bergwertung war bei Kilometer 70. So, wir fahren jetzt bei Kilometer 45 in so einen Hügel rein, steht da noch 1000 Meter Bergwertung. Es ging um eine Segmentzeit, also die schnellste Zeit sollte zählen. Ich war irgendwie auf Puls um 20 da in diesem Feld. Und da war mein so, nee, ich mache das nicht. Ich habe mir selber gesagt, ich mache das nicht. Vor mir so ein Typ, Münster, von hinten schreibt mal jemand, ich weiß nicht, ich nenne jetzt einfach mal Yannick, fahr mal schnell drüber. Und dann hat er auch in dem Moment gedacht, okay, ich fahre mal schnell drüber. Dann ist er losgefahren. Dachte mir, ja gut, wenn das Taxi jetzt kommt, dann fahre ich am Hinterrad mal mit. Dann ist er 400 Watt gefahren, 500 ich dahinter, 500. Ich habe gar nichts gespürt. So, okay, geil, voll geil. 500, 500, noch 500 Meter bis zur Bergwertung. Ich warte, 450, 500. Und dann dachte ich mir im letzten Moment so, okay, wenn ich jetzt dran vorbeigehe, ne? Und jetzt einfach nur vorne durch das Ziel fahre, dann habe ich ja die Bergwertung. Es war ein rosa Gutschein von 500 Ocken, muss man sagen, könnte man jetzt auch irgendwie nutzen. So.
Ja.
Dann bin ich an dir vorbeigefahren, merkst im Sonnenschatten sah ich dann so einen Typ hinter mir auch, 2, 3 aufgereiht, der war richtig am Hasseln, dachte ich, komm, jetzt lass ich mich das auch nicht mehr nehmen, jetzt ziehe ich durch bis oben hin, richtig aufgezogen, schön drüber, ich so, geil, Bergwertung habe ich, wir drehen uns um, 5 Mann Spitzengruppe, 6 Mann, richtig das Ding auseinandergenommen, wir hatten ein richtig Loch, die so weiter, und das wäre auch ein guter Zeitpunkt, das wäre ein idealer Zeitpunkt für eine Gruppe gewesen, starke Gruppe, weil das waren die Fahrer, die am Anstieg schnell gefahren sind, ich versuche mich einzuhören, merke so, oh je.
Kurze Frage, gab es nur eine einzige Bergwertung?
Ja, es gab nur eine Bergwertung, ja.
Hm.
Ja. Es gab nur eine Bergwertung. Und dann haben wir so, geil, aber und dann waren wir in der Gruppe und dachten mir so, oh je, komm, aber die Gruppe wäre geil, wäre jetzt doof, wenn die weggeht und das Feld hinten nachher keinen Bock mehr hat und die Gruppe durchkommt, ne? Komm, versuch es. Ich dann wieder so, rein, kreiselt durch, rein, guckt er mich so an, ich so, ja, ich klemme, ich mach gleich mit, rein.
Biete 25 Euro für meinen Rosegutschein.
Ich so, 50 für den Rosegutschein, wenn du,
irgendwann war
ich
bei 0 Euro. Du bist also am Ende mit 5 Euro angekommen, weil du alles andere verschenkt hast.
Rein. Naja, auf jeden Fall. Fahren kreisen wir dann durch, ich klemme und es wird nicht besser, ne, weil es immer so unrhythmisch war, immer so Gas drauf und dann rollen wir wieder und wieder Gas drauf, drehe mich um, das Feld war auch nicht ganz weg und dann haben wir so, ey, scheiß drauf, ich muss jetzt einfach sagen, ich ziehe den Pin, ich werde vom Feld eingeholt,
nee,
alles andere geht nicht. Da habe ich den Pin gezogen, die Gruppe fährt ohne mich weiter. Ich so, tschüss, ich konnte dich nicht halten. Dann bin ich zurückgerollt, kommt das Feld. Das Feld an mir kommt vorbei, ich fahre im Windschatten, orientiere mich in dieses Feld dann wieder ein, versuche mich zu erholen. Rechts weg, Feldweg bergauf. Rate mal, wie gut meine Beine waren.
Ja, top.
In dem Moment. Ja, mit 450 da rein, da war noch auf Posi und dann irgendwann 300, 250, so scheiße, 200 Watt, ich konnte es nicht mehr treten. Ich hatte so die Beine zu, ich bin da nicht hochgekommen. Ich falle aus dem Hauptfeld ab, wegen dieser Scheiße, Lennart, ich falle aus dem Hauptfeld, wegen dieser Scheiße ab. Oben drüber, ich dachte mir so, du bist der größte Depp dieses Fels gerade. Du hast eigentlich gute Beine gehabt, du hast es so hart verspielt.
Du hast den Double Walk of Shame angetreten. Du bist alleine aus der Gruppe wiedergekommen, alle haben es gesehen.
Ja. Ja.
Und jetzt war, wissen auch alle, weil sie haben es wahrscheinlich gesehen, dass du auch wieder hinten ausgespuckt wurdest.
Ja, und es wird noch viel schlimmer, es ist der Triple Shame gleich. Ich bin wirklich von Platz 1 auf Platz 40, 30 irgendwas zurückgefallen, weil ich kein Hinterrad mehr halten konnte. 250, ihr habt das schon mal erklärt, 250 ist für mich dann Anschlag.
Ja.
Egal. Irgendwann kommt dann Gruppe 3, sortiere mich ein, hab dann gemerkt, okay, passt. Und dann fahren wir so einen Kurs und auf einmal fahren wir so eine Abfahrt runter und dann sehe ich gerade, wie so Helfer so eine Bergwertung abbauen. Dieses Schild von gerade. Da haben wir gesagt, hey, das war nicht gerade der Berg, der hochgefahren ist. Warte mal ganz kurz. Die bauen gerade eine Bergwertung ab. Was für eine Bergwertung bauen die gerade hier ab? Moment mal, wann, welcher Kilometer war meine Bergwertung? Was habe ich vorhin gesagt, Lennart? Wann war die Bergwertung
ich
geplant?
Ich weiß nicht, aber ich habe die Vermutung, dass das die Bergwertung von einem ganz anderen Rennen oder sowas war. Vom Profirennen, oder?
Ja.
Ja. Und die Bergwertung, wo du dann abgefallen bist aus dem Feld, war die echte Bergwertung?
Ich habe mir vorher wirklich angeschaut, die Bergwertung ist bei Kilometer 70. Und ich habe die ganze Zeit gesagt, ich mache das nicht. Alle haben mich auch am Start ein paar das Video gesehen. Ja, gehst du wieder auf Bergwertung? Ich so, nee, mache ich nicht. Und dann fahre ich bei Kilometer 45 auf eine Bergwertung, fahre eine Gruppe, kann die Gruppe nicht halten, werde durch drei Gruppettos durchgereicht. Und es war nicht mal die Bergwertung. Ich habe nicht mal den Gutschein. Ich dachte, in dem Feld saß ich und dachte mir so in dieser Abganggruppe, die lief natürlich auch wieder gar nicht geil, weil also wir hatten nicht, gar nicht so viel Abstand, aber es gab gar kein Tempo drin. Ne? Und ich dachte mir, ich bin der größte Idiot dieses Radrennens.
Stell dir vor, du hättest wirklich noch Rose-Gutschein-Anteile verkauft in der Gruppe. Die hätte nicht allein gekriegt, so, Bro, was verkaufst du uns hier eigentlich? Da hättest du es dann schon früher gemerkt, dein Fehler.
Was soll denn die Scheiße? Naja, und dann sind wir halt durchgeholt im Gruppetto und dann irgendwann wusste ich, also, keine Ahnung, Platz 40 sind wir irgendwas, keine Ahnung. Und dann habe ich gesagt, komm, im Finale mache ich jetzt wirklich ein bisschen Sprint, so einfach nur, auch da wieder. Ich wollte wirklich nur üben, weil die Platzierung war mir wirklich egal. Aber da hat es vom Timing wieder fast verkackt, aber egal. So, und dann komme ich ans Ziel, es war kalt, dann habe ich diese Story erzählt und so zwei, drei und die so, nee, dein Ernst? Ja, ja, doch, alles schlimm und dann, ach, komm. Eine Sache war noch, da war die Bergwertung bei Kilometer 70. So, dann sind wir das Gruppetto reingefahren, dachte ich mir so, warte mal, hier ist ja diese Bergwertung mit Zeitsegment, ne? Das Einzige, was ich also heute machen kann, ist ja wirklich mal versuchen auf die Bergwertung. Das war ja, nachdem ich schon im Gruppetto 3 war. Da war so ein Typ vor mir und der meinte so, der dachte sich auch so, ich gehe auf die Bergwertung, ist ja im Flachen los und dieser Anstieg war ungefähr 3% steil. Das war kaum ein Berg, das war nichts, also wirklich. Mhm. Breite Straße und dann fährt er los und dann fahre ich an seinem Hinterrad, dann fahre ich irgendwie so 500 Watt an seinem Hinterrad, dachte mir so, okay, ich habe gut Tempo gerade, aber gar nicht so viel, weil wir sind zu zweit losgefahren aus einer Gruppe, die langsam war. Wir waren nur am Beschleunigen, wir hatten kein Tempo drauf. Dann fahren wir in diese so eine Doppelserpentine, dann fährt der Typ vor mir wirklich die längste Linie, längste Linkskurve der Welt. Er fährt nämlich rechts außen in einer dreispurigen Straße, wo ich auch meinte, so, fahr innen, was machst du denn da? Und dann, als der Anstieg losging, bin ich ja voll drüber gesprintet, hab mir voll einen reingestellt, weil ich dachte, ja gut, dann versuche ich es wenigstens, aber ich war so viel zu langsam. Ich war einfach so, wir hatten ja kaum Speed, weil wenn so eine Gruppe da hast, ein Hauptfeld, dann kommst du mit 50 da reingefahren. Sondern das ist was anderes, als wenn du jetzt einfach von 38 auf 48 hochbeschleunigst. Da haben wir wieder abgeschossen, aber war ja egal. So, und dann im Finale einen Sprint gefahren, dann nachher so ein Getränk noch geholt, angezogen, weil auch verdammt kalt. Ich guckte so, ja, Bergwerte, was gibt's eigentlich hier, Platzierung und so weiter, wo war ich? Ja, nichts gefunden, ja gut, komm, scheiß drauf. Dann zum Auto gerollt, Jacke angezogen, nach Hause gefahren, jetzt gerade mit dir den Podcast gestartet, kriege ich eine Nachricht von Instagram vorhin. Wo bist du? Siegerehrung, Bergwertung.
Hä?
Naja, ich habe ja halt, als ich abgehangen bin, habe ich ja trotzdem noch versucht, das Segment zu fahren. Es geht an einem Segmentzeit.
Ja. Das heißt, die sind vorne richtig hochgebummelt.
Ja, irgendwie sind die auf jeden Fall nicht schneller gefahren, als ich hinten alleine Segmentzeit da gefahren bin. Und jetzt schreibt da mir eine Bekannte, wo bleibst du? Siegerehrung, Bergwertung.
Ja, oder es drückt da jemand richtig den Finger in die Wunde gerade nochmal.
Ich glaube nicht. Nein, die macht nämlich die Ergebnisse und die Orga halt dort. Ich weiß noch nicht, welche Platzierung, aber anscheinend habe ich jetzt Platz 1, 2 oder 3, also irgendeinen scheiß rosa Gutschein bekommen für meine Einzelaktion, für dieses verkackte Rennen, für diese dummen Move, dass ich bei 45 losfahre statt 70, deswegen dann abfalle in Gruppetto 3, dann doch noch versuche, auf die Bergwertung zu gehen. Vielleicht habe ich sie, vielleicht bin ich auch Platz 2 oder 3.
Ja, Lukas, also ich glaube, diese Jedermann-Rennen sind nichts für dich. Das scheint nee, du nicht ganz doch, zu verstehen, das, den Modus da.
Doch, die machen mega Bock, aber ich sollte einfach mal bei meinem Plan bleiben. Wie wär's damit?
Ja, ich würde sagen, für nächstes Jahr lösen wir jetzt erstmal dieses Problem mit diesem Holzbein. Und schauen wir mal. Hast du
jetzt ja schon gesagt?
Schauen wir mal, wie wir da weiterkommen. Ja, ich glaube, das ist ein bisschen zielführend. Und dann besprechen wir auch noch ein paar Crits, die wir hier schnell fahren. Hoffentlich, damit wir jetzt nicht so ein bisschen so ausfaden aus unserer leistungsfähigen Karriere und hier in einem Jahr sitzen und sagen, nein. Ja, aber die Bergwertung in der Altersklasse 74 bis 75,5, die habe ich geholt. Das ist wie bei der Gravel-WM, wo ich jetzt auf die Startliste geguckt habe. Da sind einfach zwei Leute gemeldet für die Altersklasse 83 bis 85 oder sowas.
Ach du Schande.
Wo ich mir denke, ja, okay. Wie kriminell ist das denn? So,
das ist wild.
Finde ich schon krass. Aber wir geben noch ein bisschen Gas für nächstes Jahr und lösen das Problem.
Ja, wir kommen mit so einem Alter, also ich zumindest und du eigentlich auch, wo man anfängt dann irgendwann, ja doch, du bist älter, wo man anfängt längere Sachen zu machen, also so Ölstaler, Radmarathon, Tracker 200, Lennart, das sind so unsere Events.
Ja, da habe ich mich falsch gemeldet bei dem Tracker 200, ich werde auch noch das Tracker 100 melden, weil das eher meine Kategorie ist, aber je länger, desto schlimmer ist es ja eigentlich für unsere Art von, Physiologie.
Physiologie.
Genau, ja. Also weiß gar nicht, ob das so eine schlaue Idee ist. Jetzt haben wir eine Folge gemacht, die war wieder querbeet. Wir haben aber für nächste Woche eigentlich schon mal eine ganz gute Idee, wie wir sportwissenschaftlich beziehungsweise so ein bisschen auf die Offseason noch gehen, was Ernährung angeht. Wir würden uns freuen, auch wenn ihr uns nochmal ein paar Impulse gibt, was ihr gerne hören würdet, weil wir kriegen immer mehr Hörerinnen und Hörer. Wissen aber gar nicht so genau, ist das eher so Profisport-Interesse, ist das eher so ein bisschen auch Physiologie natürlich, was so das Herzstück des Podcasts ist. Also schreibt uns das gerne nochmal irgendwie auf Instagram oder über die E-Mails, was ihr gerne hören würdet. Danach haben wir auch noch die Folge mit dem Laufen, die wir unbedingt machen sollten, weil das ist auch jetzt off-season-technisch sehr, sehr relevant vielleicht nochmal ein Mittel, um noch mehr Einheiten reinzukriegen. Ich denke mal, eine Krafttraining-Folge könnten wir vielleicht auch nochmal aufnehmen, nachdem wir 2 Jahre nichts dazu gemacht haben.
Ja.
Könnte relevant sein. Und dann hätte ich auch noch ein Ernährungsthema, was ich ganz gerne machen würde. Aber das können wir dann.
Spannend.
Haben wir doch schon mal jetzt hier Folgen für die nächsten 4 Wochen. Aber gebt uns trotzdem euren Input.
Ja.
Ich sage an der Stelle auch nochmal, dass bei uns noch ein paar wenige Plätze im Coaching frei sind bei den Kapazitäten, die wir jetzt gerade haben. Also meldet euch, Leistungsdiagnostik wurde auch recht viel gebucht in den letzten 2 Wochen. Meldet euch da auch kurzfristig, damit ihr noch Termine findet, sodass ihr im Prinzip in der erste Planungsphase eures Trainings gehen könnt mit einer aktuellen Diagnostik. Und dann war das eigentlich, was ich jetzt auf meiner Agenda noch hatte.
Ja, genau, absolut richtig. Und ich wollte nur sagen, nächste Woche müssen wir noch ganz kurz draufschreiben, werden wir schon sehen, weil ich glaube, Gravel-WM ist jetzt ja am Wochenende.
Oh ja.
Sollten wir gleich nächste Woche was zu sagen. Ich habe eine Athletin, die sich was vorgenommen hat, auf jeden Fall. Bin gespannt,
diese Rosa Klöser. Läuft, aber
diese Rosa Klöser,
die auch das Unbound gewonnen hat und eigentlich sehr gut unterwegs schon, ist.
Ja, wenn man mal die World-Tour-Fahrerinnen rauszieht, mal einfach im erweiterten Favoritenkreis eigentlich der Gravel-Fahrerin auf jeden Fall
definitiv
zu zählen ist.
Definitiv, würde ich sagen.
Ja, und auch da wieder, ich habe mit ihr auch gesprochen, World-Tour-Fahrerinnen bei Gravel-Rennen nicht zu unterschätzen, gleichzeitig auch manchmal so eine Wundertüte, weil das nicht immer die gleiche Belastung ist, gerade jetzt bei dem Rennen, was auf die zukommt, auch natürlich, was richtig gut für sie ist, einfach ein isolierter Frauenstart, dass sie auch ihr Rennen fahren können, nicht einfach ein Rennen, wo Männer die Frauen im Hinterrad dann nach vorne schieben. Deswegen bin ich gespannt, nächste Woche werden wir viel mehr darüber sprechen, da bringe ich Informationen mit, also guckt es euch an, seid bereit, Gravel-WM auch nochmal als Finale und dann ist noch Gravel-EM die Woche danach und dann haben die auch wieder auf Season, dann ist auch das Thema ein bisschen durch.
Jawohl. Dann würde ich sagen,
bisschen haben wir noch was.
Haken dran in die Folge. Wir sind einen Tag früher dran, statt einen Tag später mit der Aufnahme der Folge. Wie gut ist das denn? Das fühlt sich extrem gut an.
Verrückt. Ja, verrückt, oder? Aber auch da, jetzt kann so viel passieren in den nächsten 2 Tagen, ne?
Ja, ich bin gespannt auf euren Input bezüglich der Folgen. Freue mich auf euch nächste Woche Dienstag im Science Race und bedanke mich immer fürs Zuhören.
Jo, meldet euch und wir hören uns nächste Woche, wie immer.
Ciao, ciao.
Ciao.